Wir bringen Grüße mit aus einem ungewöhnlichen Missionsland, nämlich Frankreich. Es ist nicht weit genug weg, als dass Menschen tatsächlich glauben, dass dort Mission nötig ist. Wir bauen Gemeinde in einem Land, das seit über mehreren hundert Jahren Gott offiziell für tot erklärt hat. Kirche und Staat sind voneinander getrennt und in der Öffentlichkeit ist es nicht gern gesehen, wenn man über seinen Glauben spricht. Dort versuchen wir, Gemeinde zu bauen. Draußen ist ein Infotisch aufgestellt. Nehmt euch ein bisschen Frankreich mit. Frankreich ist ja, hat bewegte Zeiten hinter sich, die letzten Wochen mit der Wahl. Blau, Weiß, Rot natürlich, klar, Frankreich. Alle Fähnchen sind handbeschrieben, signiert. Wer weiß, was das mal wert ist. Geld ist ja nichts mehr wert. Wir leben in einer Zeit, wo die Bilder nur so fließen und an uns vorbeirauschen. Umso besser, wenn Bilder mal sich nicht bewegen, weil man sie länger dabei anschauen kann. Nehmt euch auch so ein Gebetskärtchen mit. Ihr als Gemeinde unterstützt unsere Arbeit und dafür sagen Imke und ich euch ein ganz herzliches Merci. Und wir haben auch einen Freundesbrief, den wir schreiben, der liegt draußen aus. Da könnt ihr euch eintragen in eine Liste per E-Mail oder auch per Post. Und ich habe euch noch was Süßes mitgebracht. Das sind Berlingots. Einige Leute haben sie gleich entdeckt, als ich das Körbchen draußen hinstellte. Das ist eine Spezialität aus Nantes. Es sind wahnsinnig leckere Bonbons, die man nicht rund lutschen kann. Jeden Bonbon der Welt lutscht rund, diese nicht. Sie sind nämlich mehrfach dreieckig. Und normalerweise ist es ja so, dass während des Gottesdienstes am Ende geht ein Körbchen rum, da soll man was reinlegen. Ich möchte einfach mal jemanden bitten, der nahe an der Tür ist, das Körbchen zu nehmen und durch die Reihen gehen zu lassen. Denn das wird wahrscheinlich der erste Gottesdienst hier sein, wo man sich etwas aus einem Körbchen herausnehmen darf. Ja? Also lutscht es und versucht es rund zu kriegen. Das Thema, zu dem ihr mich eingeladen habt, ist das Thema: Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Oder man könnte auch sagen, lebe deinen Glauben an Jesus Christus. Du denkst, das ist das Normalste auf der ganzen Welt, dass ich mich meines Herrn und Heilandes Jesus Christus nicht schäme. Vielleicht kennt ihr die eine oder andere Gelegenheit, wo ihr es doch besser getan habt. Ich lese euch aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16 vor. Das ist eine Zusammenfassung des Auftrags des Apostel Paulus und mein persönliches Lebensmotto. Dort steht, und ich lese aus der Hoffnung für alle: Ich schäme mich nicht, das Evangelium von Jesus Christus überall weiterzusagen. Denn die Botschaft des Evangeliums, die Botschaft des Evangeliums ist eine gewaltige Kraft Gottes. Wer an sie glaubt, erfährt, dass Gott ihn von seiner Schuld befreit und aus seiner Verzweiflung errettet. Ja, aber zuerst einmal, vor Beginn dieser Predigt, möchte ich mich bei allen Anwesenden entschuldigen. Ich denke, das ist wichtig, dass ich das gleich am Anfang tue, denn ich bin Christ. Es tut mir wirklich leid. Ich möchte mich gleich im Vorfeld für meine christliche Meinung, die ich auch heute Morgen weitergebe, für diese christliche Meinung möchte ich mich bei allen entschuldigen, die sich dadurch persönlich angegriffen fühlen. Natürlich, auch als Christen, wenn wir über unseren Glauben sprechen, müssen wir sehr tolerant sein. Und wir lassen auch sicherlich alles stehen, was andere Menschen glauben. Und ich wüsste auch gar nicht, wie ich sie von Jesus Christus überzeugen sollte. Ja, sie sehen es mir vielleicht gar nicht an. Aber ich bin tatsächlich überzeugter Christ. Ach so, das haben sie die ganzen Jahre gar nicht gemerkt. Komisch eigentlich. Klar glaube ich an Jesus oder so. Ist auch schon irgendwie mutig, finde ich, wie Christen sich öffentlich zu ihrem Glauben bekennen. Aber meint ihr nicht, dass es auch solche geben muss wie mich, die sich das alles nur angucken? Kann ich nicht wirklich überzeugter Christ sein, so ganz für mich, privat? Muss ich meinen Glauben wirklich überall an die große Glocke hängen? Nö, so für mich persönlich, glaube ich schon, glaube ich. Könnte es sein, dass sie das jetzt gerade gar nicht so überzeugt hat? Dass ihnen diese Art von Glauben persönlich nicht zusagt, weil sie sagen, Mensch, da ist ja gar nichts drin in diesem Glauben. Der hält ja gar nichts aus, dieser Glauben. Das ist ein Glauben für, Verzeihung, für Weicheier. Das ist für die, die sich schämen, Christ zu sein in ihrer Umgebung, wo es vielleicht wenig Christen gibt und die Angst haben, dass sie aufgrund ihres Glaubens in irgendeiner Form negativ angemacht werden. Ob ihr es glaubt oder nicht, die Welt wird verändert von Menschen, die eine starke Überzeugung haben. Die Welt wird verändert von Menschen, die einen starken Glauben haben. Und in der Bibel heißt es sogar, in Matthäus 17, Vers 20, dass ein starker Glaube, der soll Berge versetzen können. Okay, wann habt ihr das letzte Mal irgendwas im Glauben versetzt? Außer euren Glauben? Ein starker, fester Glaube wird euer Leben nicht nur positiv beeinflussen, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes werdet ihr sogar persönlich verändert werden. Und nur wo ihr persönlich verändert werdet, durch den Glauben an Gott, könnt ihr auch eure Umgebung verändern. Klar, einen festen Glauben zu haben, heißt niemals auch unfähig zu sein, immer zu glauben, immer stark zu glauben. Es gibt Momente, da zweifeln wir. Aber wenn Menschen von etwas überzeugt sind, dann kämpfen sie auch dafür. Und manche sind auch bereit, dafür zu sterben. Und während wir heute Morgen Gottesdienst feiern, gehen Christen irgendwo auf der Welt für ihren Glauben in den Tod. Glaubt ihr das? Ezra Pound war ein amerikanischer Schriftsteller aus dem letzten Jahrhundert. Und er sagte Folgendes. Wenn ein Mann, und ich erlaube mich jetzt für die Parität, ne? Wenn ein Mann und eine Frau nicht bereit sind, für ihre Überzeugungen, für ihren Glauben Risiken einzugehen, dann taugen entweder ihre Überzeugungen oder ihr Glaube nichts, oder sie taugen selber nichts. Darf ich euch mal fragen, taugt ihr was? Taugt ihr was als Christen? Taugt euer Glaube was? Die besten Überzeugungen kommen doch immer noch aus dem Hören und den gemachten Erfahrungen. Gut, einige Christen sagen, Hören reicht mir, weil Erfahrung in meinem Glauben, durch meinen Glauben, das kenne ich nicht so. Die Jünger Jesu sagten in Johannes 6, Vers 69, wir haben geglaubt und wir haben erkannt, dass du, Jesus, der Heilige Gottes bist. Jetzt nehme ich mal eine Schere und schneide den Satz mal ein bisschen auseinander. Am Anfang haben wir es ja nur geglaubt. Wie übersetzt man Glauben in Deutschland? Glauben ist doch eigentlich so eine Sache, von der man nicht genau weiß. Ne? Man glaubt, morgen wird es regnen. Was weiß ich denn? Glauben ist so eine nebulöse Sache, von der man nichts Konkretes weiß. Zuerst haben wir es ja nur geglaubt, wir haben es gehört, du hast uns gepredigt, Jesus, und dann haben wir mit unserem Glauben und in deiner Gegenwart Erfahrung gemacht. Und wisst ihr, was passiert ist? Ab heute wissen wir es. Gestern haben wir es noch geglaubt. Heute sind wir davon überzeugt. Glaubst du noch? Oder weißt du es schon? Glaubst du es noch? Oder weißt du es schon? Einer meiner Lieblingsjünger ist Thomas. Thomas ist einer, der mir sehr ähnlich ist. Wir kommen ja gerade von Ostern, Kreuzigung und Auferstehung. Da erscheint Jesus den Jüngern als der Auferstandene. Nur, dass einer fehlt. Thomas. Thomas ist nie da, wenn es richtig wichtig ist. Wo der sich rumtreibt, keine Ahnung. Irgendwo. Jetzt kommt er zurück und seine Jünger, Kollegen sagen, wir haben Jesus gesehen. Der lebt. Der ist auferstanden. Und Thomas, ja, mir fehlt er ja auch so. Ne, kennt ihr das? Das tut dir so weh, der Mangel ist so groß, dass am Ende wünschst du es dir, sehen zu können. Ja, das nennt man dann Halluzination. Ne? Ja, manche Leute glauben, etwas zu sehen, was gar nicht ist. Und in dem Moment kommt Jesus wieder in die Gemeinschaft der Jünger und Thomas ist da. Und Jesus sagt zu ihm, komm her, Thomas, hier, leg deine Finger in die Wundmale, da, wo die Nägel mich durchbohrt haben. Und hier, steck deine Finger in die Seite, da, wo mich die Lanze durchbohrt hat, durch die Lunge, mitten ins Herz. Da sagt Thomas, wow, zeig mal her, voll groß das Ding. Oder, hey, das blutet ja gar nicht mehr. Oder? In der Bibel steht, als er das sieht, als er die Erfahrung macht, dass Jesus auferstanden ist, fällt er auf die Knie und sagt, das größte Bekenntnis, das wir in der Bibel haben, mein Herr und mein Gott. Und der Zweifler Thomas, der ging mit der Gewissheit, dass Jesus auferstanden ist, durch die Erfahrung, dass Jesus auferstanden ist, wurde er Missionar bis nach Indien. So sagt es die Geschichte. Um herauszufinden, welche Art oder welche Qualität unser Glaube ist, kann man sich folgende Fragen stellen. Eine relativ einfache Frage. Erlebe ich die Auswirkungen meines Glaubens? Erlebe ich das? Oder ist und bleibt der Glaube eine eher theoretische Annahme? Wir hoffen ja, dass Gott ist. Niemand hat ihn gesehen. Ne? Und wir hoffen, dass wir dann auch so sterben und heimgehen und dann sehen, was wir geglaubt haben. Ist aber nicht sicher. Die Erfahrung wirst du erst im Tode machen. Aber was ist dein Glaube jetzt wert? Wie erlebst du die Auswirkungen deines Glaubens jetzt, hier und heute? Um es mit Mahatma Gandhi, einem großen Inder, zu sagen, halte deine Überzeugung oder halte deinen Glauben positiv. Denn aus deinen Überzeugungen entstehen deine Gedanken. Und aus deinen Gedanken entstehen deine Worte. Und aus deinen Worten entstehen deine Handlungen. Und aus deinen Handlungen, was du tust, entstehen deine Gewohnheiten. Und aus den Gewohnheiten deines Lebens, das, was du für dich persönlich angenommen hast, entstehen deine Werte. Das, was dir etwas wert ist. Und er schließt mit den Worten, und deine Werte werden schlussendlich zu deinem Schicksal. Ich schäme mich meines Glaubens an Jesus Christus nicht. Wer Profil im Glauben an Jesus zeigt, muss bereit sein, dafür auch öffentlich einzustehen und notfalls sich damit auseinanderzusetzen und zu kämpfen, auch öffentlich. Leider wird der Glaube an Jesus Christus auch durch die Individualisierung unserer Gesellschaft, und ihr habt das sicherlich auch gemerkt, bis hin in die Gemeinden hinein, der Glaube wird immer mehr zu einer Privatsache. Ich und Gott. Ich und Gott. In Frankreich ist jede religiöse Meinung vollständig ins Private verdammt. Anders als in Deutschland sind in Frankreich Kirche und Staat völlig voneinander getrennt und Staat bekämpft Kirche, wo er nur kann. Natürlich gibt es noch die Glaubens- und die Gewissensfreiheit. Wir sind ja schließlich ein demokratisches Land und das Land der Menschenrechte. Aber wenn du noch so dumm sein musst, Christ sein zu wollen, wenn du noch so rückständig bist, beten zu müssen, dann geht doch in die Kirche und mach die Türen zu, das ist ja so peinlich, das muss ja keiner sehen. Christsein in Frankreich ist in den Augen der Franzosen nur was für ganz Schwache. Weil Gott gibt es nicht. Glauben ist eine Illusion. Für Leute, die nicht so durchs Leben kommen, so alleine, ne? Die brauchen was zum Festhalten oder die brauchen so eine Krücke halt, um durchs Leben zu kommen. Wer in Frankreich von seinem christlichen Glauben spricht, gilt als unmodern. Er gilt als rückständig. Mal eben Finger hoch. Sind hier unmoderne Leute im Saal? Wer würde sagen, auch ich bin rückständig? Ja, Leute, das hättet ihr wohl gerne, oder? Meinen Glauben an Jesus einschließen bei mir privat. mein Glauben an Jesus, der mein Leben verändert hat, nur für zu Hause? Das Problem mit dem Glauben ist doch, dass er in die Welt hinaus will. Sagte nicht Jesus zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel auf der Erde, geht hin, baut Gemeinden, macht die Türen zu, betet und singt fromme Lieder. Ich schicke auch den Heiligen Geist. Sagt bloß nicht weiter. Wenn jemand euch fragt, was euer Glaube ist, haltet ihr die Klappe, bis ich wiederkomme. Jetzt überlegen einige, das ist auch nicht Hoffnung für alle. Geht hin in alle Welt. Machet alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, zu bewahren, was ich euch geboten habe. Siehe, ich bin bei euch, so schließt das ab, alle Tage bis zur Vollendung der Zeitalter. Matthäus 28. Aber sobald mein Glaube meine Privatsphäre und auch die Sphäre der Gemeinde verlässt, also dort hinter der Tür, direkt hinter der Tür, wird doch mein Glaube, der eben noch mir und Gott gehörte, wird doch öffentlich, oder? Ja. Wo er öffentlich wird, fällt er auf, oder? Fällt euer Glaube auf? Irgendwo? Irgendwem? Dein Glaube an Jesus, der eben noch der Welt verborgen war, wird öffentlich. Da kriegt der eine oder andere schon das Gruseln. Muss das sein? Muss mein Glaube öffentlich sein? Muss man wissen, dass ich Christ bin? Da müsste ich ja mich zu meinem persönlichen Glauben an Jesus bekennen. Noch einmal das Zitat von Ezra Proud. Wenn ein Mann nicht bereit ist, für seine Überzeugung oder für seinen Glauben Risiken einzugehen, dann taugen entweder seine Überzeugung, dann taugt entweder sein Glaube oder er taugt selber nichts. Noch einmal die Frage, taugt ihr was? Was taugt euer Glaube? Ulrich Pazani sagte, Christsein bedeutet eine Auseinandersetzung, bedeutet einen Kampf, nämlich sich täglich für etwas zu entscheiden, was nicht zu meinem christlichen Leben passt. Beim Christsein geht es nicht darum, sich wohl zu fühlen, sondern täglich in einer öffentlichen Auseinandersetzung zu bestehen. In Deutschland ist nichts los, lese ich vor einigen Jahren im Auftrag. Der Auftrag ist eine christliche Zeitschrift. Ich lese eigentlich keine christlichen Zeitschriften. Ich finde das was für Frauen. Da stehen eigentlich... Ja, das war mein Coming Out, ne? Okay. Peter, möchtest du, dass ich jetzt abbreche? Na gut, dann. Also, ich finde in christlichen Zeitschriften, da steht mehr für Frauen drin als für echte Männer. Egal. Es geht um die Frage, welche geistliche Kraft der Veränderung von Deutschland ausgeht. Also von Deutschland, das sind wir, das ist die Gemeinde Christi in Deutschland. Und ich blätter so den Artikel durch und lese, und das Ende ist ja dann immer das Fazit, ne? Und das Fazit ist extrem kurz. Deswegen kann das auch jeder behalten. Auf die Frage, welche geistige Kraft der Erweckung von Deutschland ausgeht in der Welt, ist die Antwort keine. Keine. Oder keine, die in der Welt auffällt. Im selben Artikel meinte dazu ein Evangelist, der allerdings anonym bleiben wollte, ich kann Ihnen nur eins sagen, schreibt er, auf meinen vielen Weltreisen, die ich mache, hat mich noch niemand nach dem deutschen Rezept für geistliche Erweckung gefragt. Weil alle wissen, alle in der Welt wissen, in Deutschland ist nichts los. Also ganz ehrlich, würde ich sowas schreiben, ne? Wollte ich auch lieber anonym bleiben. In den 80er Jahren war ich jung und wir hatten einen Minister, der hieß Hans Apel. Kennt ihn noch jemand? Hans Apel? genau. Und ich bin begeisterter Spiegelleser. Und zu der Zeit kam gerade ein Konkurrenzblatt auf, nämlich der Fokus. Ja. Und dem Fokus gibt jetzt Hans Apel sein erstes Interview. Und unter anderem spricht er von der evangelischen Kirche. Und er schreibt, die evangelische Kirche, ich zitiere, ist zu einer bequemen Segnungskirche geworden. Nicht? Das Evangelium löst sich in ihr auf wie ein Stück Zucker im Atlantik. Na, nun komme ich vom Atlantik mit Imke und ich habe den Test noch nicht selber gemacht. Ich fürchte, ich weiß, wie er ausgeht. Wir fahren zum Spazierengehen an den Atlantik und nehmen uns ein Stück Würfelzucker mit. Und das schmeiße ich nicht zu weit in den Atlantik. Dann nehme ich mir ein Becherchen und schöpfe nur so am Strand, ne? Nicht weit von dem Zuckerstück, was ich reingeworfen habe. Klar. Schöpfe ich und probiere ich. Was glaubt ihr? Ist der Atlantik süß geworden? Das Evangelium löst sich auf wie ein Stück Zucker im Atlantik. Löst sich dein Glaube manchmal auch auf? Da, wo du bist, wo du gerne Glauben leben würdest? Was heißt es für seine Überzeugung und seinen Glauben einzustehen? Der Apostel Paulus schreibt über sich selber, ich schäme mich des Evangeliums nicht und ich sage es ihm gerne gleich. Er sagt zu Timotheus, seinem Jüngern, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, steht in 1. Timotheus 6, Vers 12. Persönliche Überzeugung leben also durch Erfahrungen und das, was ich selber fähig werde, durch meinen Glauben zu tun. Glaube lebt durch Taten. Nur überzeugtes Glaubensleben kann mich selber und andere überzeugen. Glaubt ihr das? Wenn du morgens in den Spiegel schaust, gut, die Frauen ein bisschen länger. Ja, meine Variation, käme ich heute auf links oder käme ich auf rechts, das ist relativ schnell entschieden. Echt? Nur überzeugtes Glaubensleben überzeugt doch mich selber und andere. Bist du von deinem Glauben überzeugt heute Morgen? So richtig? In unserem Stadtteil der Héraudière gibt es ein Café des Citoyens, ein Bürgercafé. Und in diesem Bürgercafé, als ich das entdeckte, da treffen sich heute noch Lehrer, vor allen Dingen Lehrer. Und diese Lehrer sind links von links, also politisch links von links. Dabei ist die Linke noch ein Kindergarten in Deutschland. Das sind Stalinisten, Trotzkisten und andere Isten. Und eine andere Melange, die dazukommt, sind die Freimaurer. Und die Freimaurer sind Menschen, die sich viel Gedanken machen, wie die Welt besser werden könnte. Und sie haben auch einen religiösen Ansatz. Okay? So, jetzt hast du die ganz, 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 ganz Linken. Ne? Und dann hast du so Freimaurer. Ich frage jetzt nicht, wer von euch Freimaurer ist. Und das Thema an dem Abend, zu dem ich kam, hieß, warum sollte das republikanische Frankreich noch Religion brauchen? Warum sollte das republikanische Frankreich noch Religion brauchen? Ey, mein Thema. Nicht? Mein Thema. Wir hatten ja gerade Wahlen in Frankreich und da kamen zum ersten Mal auch die Kommunisten. Jean-Luc Mélenchon. Mehrfacher Millionär, aber Kommunist. So sind sie meistens in Frankreich. Kommunist sein, ja, darf aber nichts kosten. Die geben super Christen ab manchmal, ganz ehrlich. Und der sagt in einem Interview im Fernsehen, also ich zitiere, könntest du deinem Kind mal eben die Ohren zuhalten? Lasst uns doch endlich mit diesem blöden Religions in Ruhe. Das braucht doch wirklich niemand. Sagt der Mann im Fernsehen. Stell dir vor, der wird Präsident. Gerade noch so abgebogen, ne? Gerade noch so abgebogen. Von solch politisch gesinnten Leuten im Café Citoyen bekam ich am Abend folgende Anerkennung. Ihr könnt euch vorstellen, mit mir war die Diskussion wirklich anregend. Ja, es ist merkwürdig, wenn Leute, die sowieso dieselbe Gesinnung haben, ja, diskutieren über das Thema, über ein Thema. Da kannst du ja wetten, was da am Ende rauskommt. Na? So. Und da sagt mir der, bei der Hecht sagt der Oberguru, aber er trug auch so ein Zeichen von Freimaurer, ich weiß nicht, welcher Grad das war, der sagte, Olaf, wir haben gedacht, wir reden dich in Grund und Boden. Als du dich vorstellst und sagst, dass du Pastor bist, da haben wir alle Blut geleckt. Ja, ist doch herrlich, oder? Endlich ist mal was los. Nicht? Aber was uns beeindruckt ist, sagt er, du hast dich zu keinem Zeitpunkt auch nur ein bisschen erschrecken noch einschüchtern lassen. Du hast einen starken Glauben. Also ich bin sehr empfänglich für Lob. Na gut, ihr nicht. Ihr seid demütig. Aber ich bin sehr empfänglich für Lob. Da habe ich zu ihm gesagt, ey, wenn mein Glaube schon stärker ist als eure Suselei, warum wollt ihr nicht meinen Glauben haben? Gebt mir noch 10 Minuten. Wollten sie aber nicht. Nur Menschen mit festen Überzeugungen werden von anderen Menschen, die auch eine feste Überzeugung haben, respektiert, wahrgenommen. Schlaff, still, lahm, und ich spreche jetzt hier nicht vom Fußballer, nicht? Schlaff, still und lahm überzeugen einfach nicht gut in dieser Welt. Und doch ist es ganz oft unsere Visitenkarte, denn so sieht manchmal unser Glaube aus. Schlaff, still und lahm. Darum noch einmal, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Wo immer du auch hingehst, wo du auch immer dich aufhältst, mit wem auch immer du sprichst, schäme dich deines Glaubens, schäme dich deines Herrn und Heilands Jesus Christus nicht. Hat er ja auch nicht getan. Hat er ja auch nicht getan. Der Apostel Paulus schreibt an seinen Mitarbeiter Timotheus im 2. Timotheusbrief, Kapitel 1. Schäm dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn und Heiland Jesus Christus zu bekennen. Gerade weil ich es getan habe, sitze ich im Knast. Ich sitze im Gefängnis, weil ich es getan habe. Was sagt Paulus? Mach's mir gleich. Er sagt nicht, halt die Klappe, du kommst auch in den Knast. Der sagt, für Jesus Christus würde ich auch ins Gefängnis gehen und später sogar in den Tod. Der Apostel Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 16, wer dagegen leidet, weil er Christ ist, braucht sich dessen nicht zu schämen. Er soll Gott eher dafür danken, dass er zu Jesus Christus gehört und seinen Namen trägt. Ist jemand dankbar, dass er den Namen Jesu Christi trägt? Also ich schon, ja, ich schon. Und du, was für ein Typ Christ bist du? Oder mit dem kleinen Anhang, der danach purzelte, was für ein Typ Christ bist du geworden, heute Morgen? Lebst du als Christ und bekennst Jesus in dem Umfeld, wo du täglich lebst? Oder suchst du irgendwie unerkannt dadurch zu kommen, weil es dir unangenehm ist, über deinen Glauben zu sprechen. Wenn du nicht über deinen Glauben sprichst, was macht das mit dir? Vielleicht bist du im ersten Moment dankbar, dass du so durchgekommen bist. Aber das Gefühl hinterher, was macht das mit dir, wenn du den Blick senkst und dich deines Heilands schämst? Was macht das mit dir, wenn du deinen Mund nicht aufmachst, da wo der Heilige Geist sagt, hey, ich gebe dir eine Idee, lass sie raus. Und du sagst, nö, besser nicht. Später, wenn alles vorbei ist. Was macht das mit dir? Es ist schrecklich, oder? Es ist schrecklich frustrierend. Und ich schäme mich nicht Jesus Christus nicht, sondern ich schäme mich meiner selbst. Und ich habe mir gesagt, ich will mich nicht schämen. Weder für meine Art Christ zu sein und schon gar nicht für Jesus Christus. Ich komme jetzt zum Schluss. Finde doch deine Überzeugung, deinen Glauben für dich persönlich. das, was der Heilige Geist in dein Leben hineinleben will. Finde das für dich persönlich. Du glaubst und du sagst, ach, ich bin so eine kleine Leuchte, so viel Dunkelheit um mich herum. Ja, wenigstens brennt die kleine Flamme noch, oder? Brennt sie noch? Ja. Lass dich doch von der Flamme des Heiligen Geistes anzünden. Werde doch von einer kleinen Leuchte zu einer großen Fackel. Erhelle das Dunkel, was um dich existiert. Heißt es nicht in der Bibel, im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus neu geboren werden? Neu geboren werden? Alles, was neu geboren wird, will leben, oder? Und wie testet man das neue Leben? Ist nicht bös gemeint, soll nur schreien. Super, lebt. Nicht? Wann hat man das letzte Mal von dir gehört? Nicht, lass mich in Ruhe, sondern mein Lebensschrei. Ein Glaubensschrei. In die Welt. Lass dich von der Kraft des Heiligen Geistes neu erfüllen. Und weißt du, was du erleben wirst? Dass dein Glaube stark wird. Du wirst erleben, dass dein Glaube an Jesus dich als Person verändert. Du wirst erleben, dass du mit anderen Augen durch die Welt gehst. Du suchst Gelegenheiten, wo du dein Christsein leben kannst. Dein Reden wird sich verändern. Deine Gedanken, Worte wollen raus aus dir. Der Heilige Geist sagt, nur aufmachen und dann mich rauslassen. Ja, und du wirst erleben, dass du dich nie wieder deines Glaubens schämen musst. Nie wieder sich schämen für Jesus Christus. Nur weil mich irgendeiner doof angeguckt hat oder dumm angemacht hat. Hier stehe ich. Ich will nicht anders. So, jetzt macht was draus. Gott segne euch.